On the Pitch, der Sportpodcast mit Benny und David.
Deutschland ist amtierender Welt- und Europameister im Basketball. Als wäre das nicht genug, holt Malaika Mihambo in dieser Woche schon die erste deutsche Medaille bei der Leichtathletik-WM in Tokio und die Fußball-Champions League geht in den nächsten Tagen endlich wieder los. Aber wie gesagt, wir sind Europameister und das alles noch viel mehr bespreche ich in Folge 294 von On the Pitch, der Sport-Podcast mit David Bücker. Hallöchen.
Hallo Benni und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Wir nehmen auf unmittelbar nach Ende des Basketball-EM-Finals. Was für ein unfassbarer Krimi. Es ist der erste deutsche Titel nach 1993. Ihr werdet es rauf und runter hören in allen Medien. Aber es ist gut, dass mal außer König Fußball eine andere Sportart die Aufmerksamkeit von Sportdeutschland hat. Und genau dafür ist On the Pitch da. Dafür ist jeder andere Sport außer der Fußball da. 88-83 gegen die Türkei. Und ich bin mir sicher, Benni, auch wenn die Länderspielpause im Fußball scheiße war. Sie werden daraus lernen. Anders als beim WM-Titel vor 2 Jahren wird der DFB nicht Julian Nagelsmann entlassen, sodass die deutschen Basketballer diesen Erfolg genießen können, wie sie es verdient haben. Verdammt nochmal, wie geil ist das?
Es ist unfassbar, was für ein Spiel am Ende gegen die Türkei, gegen eine unfassbar stark startende Türkei in dieses Finale. Also die Anfangsphase war ja wirklich unfassbar. Die Türkei jeden Dreier versenkt, die Deutschen Riesenprobleme in der Defensive gehabt und vorne lief gar nichts. Und so schnell hat man dieses Spiel aber wieder auf ein 50-50-Spiel gedrückt, was es dann eben über weite Strecken auch wirklich war. Und daraus entwickelte sich wirklich ein Spiel, was bis zum Ende spannend war und am Ende eben das deutsche Team auch mit ein bisschen Glück, aber am Ende verdient holt. Und ja, richtig, wir sind Europameister, die ein oder andere Hürde in der K.O.-Runde auch knapp überstehen müssen, aber das gehört zu so einem Turnierverlauf auch einfach dazu. Und am Ende steht einfach der nächste Titel. Also, was für eine Generation, 2 Jahre, 2 Riesentitel, das hätte wahrscheinlich vor 4 Jahren noch niemand gedacht.
EM-Bronze 2022, Weltmeister 2023, Olympia-Halbfinale. Sehr, sehr knapp gescheitert. 2024, Europameister 2025. Die Sportschau schreibt zu Recht, die goldenen Zeiten der deutschen Basketballer gehen weiter. Hinten raus Daniel Theiss, der einen Dreier reinwirft. Und dann ist es eben doch Dennis Schröder, bei dem viele gesagt haben, oh, irgendwie nicht so ganz der Abend, den er erwischen müsste als deutscher Kapitän in dem EM-Finale. Aber am Ende, wer macht die letzten deutschen Punkte? Wer ist am Ende dafür zuständig, dass es funktioniert? Richtig. Es ist der Braunschweiger Basketballgott Dennis Schröder, der wieder einmal gezeigt hat, wie die gesamte Mannschaft, und das ist die große Stärke gewesen, es ist kein Ein-Mann-Sport, es ist ein Teamsport und das ist eben in dem Fall sogar mehr als nur diese 5, sondern vor allem auch die Leute, die von der Bank kamen. Vor 20 Jahren gegen Griechenland hat es nicht funktioniert, es hätte wieder zur Revanche kommen können, jetzt ist es die Türkei geworden und jetzt eben, ja, vor 32 Jahren das erste Mal Weltmeister, jetzt haben sie es wieder geschafft. Griechenland gewinnt übrigens Bronze gegen Finnland, Wir gratulieren der Türkei zu einem furiosen Turnier. Und sind einfach überglücklich und gratulieren allen, die da jetzt mitfeiern. Und ich bin gespannt, wie morgen in Frankfurt am Montag die Hütte brennt. Mal gucken, das wird sicherlich ein Riesenempfang und das haben sie sich verdient. Und wie gesagt, die Sportmedienaufmerksamkeit ist nur für sie da. Gott sei Dank.
Ganz genau. Vielleicht nur nochmal, um zu rekapitulieren, was da noch in der K.O.-Runde zuvor passiert ist. Siege über Portugal, durchwachsener Start in die K.O.-Runde, muss man wirklich sagen, gegen schwache Portugiesen. Dann die Slowenen geschlagen. Dann kam die Außenseite aus Finnland, die wirklich ein gutes Turnier gespielt haben. Das darf man
mal wieder
nicht vergessen. Am Ende aber dann eben auch im Spielplatz 3 gescheitert. Und dann eben im Finale die starken Türken geschlagen. Also, ja, unfassbar. Wir können nicht nur Weltmeister, wenn dann natürlich auch bei der Europameisterschaft bis zum Ende das Ding durchgezogen. Sehr, sehr toll und was für ein Sommerhighlight mal wieder.
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein Riesenhighlight und ganz zu Recht natürlich ganz vorne bei uns in der Episode. Und ich würde sagen, wir sprechen natürlich auch noch über all das, was sonst in der Sportwoche passiert ist. An diesem Sonntagabend starten natürlich rein mit dem traditionsreichen Tippspiel der Bundesliga-Saison. Fußball besprechen wir nachher ganz ausgiebig. Beste Grüße und Gratulation gehen raus einmal an Mama, Die hat 19 Punkte an diesem Wochenende gemacht und an Erstliga-Alumni. Ich weiß leider nicht, wer sich hinter diesem Spitznamen verbirgt. Beide mit 19 Punkten und Tim TM 14-11 mit 15 Punkten an diesem Wochenende ist neuer Spitzenreiter in unserer Tipprunde. Alles zum Fußball und zur Fußball-Bundesliga gibt es also nachher, Benny. Und dann, du hast es angesprochen, der Sportsommer ist Wahnsinn. Die Leichtathletik-WM ist gestartet und das packt dich ja wahrscheinlich dann vielleicht auch noch die nächsten Tage. Jetzt am Wochenende kam natürlich alles zusammen, aber die nächsten Tage noch bis Sonntag geht die Leichtathletik-WM.
Ganz genau, und es gab ja wirklich schon einiges, also von den Paradedisziplinen über die 100 Meter, die schon hinter uns liegen, bis hin zum Weitsprung. Vielleicht kommt David, wir fangen am besten direkt an mit dem großen Highlight bisher aus deutscher Sicht, nämlich konnte Malaika Mihambo zwar nicht am Ende sich zur Weltmeisterin küren, aber am Ende kommt immerhin Silber bei rum beim Weitsprung, 6,99 hinter Tara Davis Woodhall aus den USA, holt damit die erste deutsche Medaille und bisher, soweit ich den Überblick habe, auch die einzige.
Ist auch die einzige, genau, aber da kommt auf jeden Fall in den nächsten Tagen noch ein paar dazu. Malaika Mihambo, Gratulation zu einem furiosen Wettkampf, mitnichten Gold verloren, sondern Silber gewonnen. Sie hat auch hinten raus in ihren ungültigen Versuchen gezeigt, welches 7-Meter-Potenzial wieder mal drinsteckte. Leider hat das Brett nicht mitgespielt. Ansonsten sind diese Leichtathletik-Weltmeisterschaften sehr furios losgegangen. Natürlich heiß, die Marathonläufer werden es erfahren oder haben es teilweise schon erfahren. Die Geherinnen und Geher haben es schon erfahren. Aber natürlich war das große Highlight deutscher Zeit am Sonntagnachmittag die 100-Meter-Finals. Oblique Seville ist ein überraschender Weltmeister über die 100 Meter bei den Männern. Noah Lyles unter anderem geschlagen und mit 9,77 ins Ziel gekommen. Gratulation nach Jamaika, die übrigens auch den Silbermedaillengewinner stellen. Bei den Frauen ist es eine unfassbare Zeit, die gelaufen worden ist von Melissa Jefferson Wooden. In 10,61 Sekunden wird sie Weltmeisterin. Das ist Weltmeisterschaftsrekord. Mhm. Und ihr kennt die Geschichte rund um Flojo, Florence Griffith Joyner, die ja in ziemlich viele Doping-Thematiken eingebaut war. 1988 ist der Weltrekord, glaube ich, aufgestellt worden. 10,49, wir sind nur noch 12.000stel davon weg. Das war heute, glaube ich, die dritt- oder viertschnellste Zeit ever. Also unfassbar, was da bei den Frauen abgeht. Gina Lückenkämper leider im Halbfinale gescheitert und einen emotionalen Abschied gab es auch noch. Shelley Ann Fraser-Pryce, unter anderem ja schon in Berlin Weltmeisterin gewesen. 2009 hat sich heute verabschiedet, ist ins Finale gekommen. Ich glaube, Sechster geworden. Nagelt mich nicht drauf fest. Was gab es sonst schon so am ersten Wochenende? Ryan Crouser ist wieder zurück. Der Kugelstoßer holt sich den dritten WM-Titel in Serie mit 22,34. Vergleichsweise unspektakuläre Weite. Femke Bohl rasiert wieder einmal mit der niederländischen 4x400-Meter-Staffel. Wir haben es ja letztes Jahr in Olympia im Stadion gesehen. Die USA ist aber dann davor noch gewesen. Also die Niederlande gewinnt Silber, Belgien gewinnt Bronze. Im Diskus der Frauen ist Shanice Kraft aus deutscher Sicht Achte geworden. Valerie Allman gewinnt da endlich mal ihren ersten WM-Titel, scheitert knapp an der 70-Meter-Marke. Und dann gab es noch ein richtig spannendes Rennen bei den 10.000 Metern. Denk mal, eigentlich die Afrikaner sind da unschlagbar. Am Ende gewinnt aber Jimmy Gressier aus Frankreich. Gratulation dazu. Und die negative Überraschung war das Aus von Jakob Ingebrigtsen, dem Norweger über 1500 Meter im Vorlauf. Der hatte Achillessehnenprobleme, da wünschen wir gute Besserung, Benny. Und die nächsten Wochen ist Einschaltpflicht in Tokio. Mondo Duplantis, Montag. Mhm. Julian Weber im Speerwurf aus deutscher Sicht. Carsten Warholm, 400 Meter Hürden. Der Weltrekord, der Uralt-Weltrekord, 30 Jahre alt gewesen, den er gebrochen hat, ist inzwischen nur noch die 24. schnellste Zeit ever. Diese Disziplin legt eine Reise hin, das ist unfassbar. Femke Bohl in ihren Einzelrennen und Mykolas Alekna, der im Diskuswurf die 70 Meter brechen will, natürlich wieder oder seinen eigenen Weltrekord verbessern. Es wird ein absoluter Fiebertraum. Ich freue mich. Es kann auf dieser Basketballwelle einfach weiterreiten.
Ja, sehr schön. Also, du kannst den ganzen Tag jetzt weiter Sport gucken, David, wenn da nicht auch noch der ein oder andere Jobtermin wahrscheinlich dazwischen kommt. Ja. Aber Mondo Duplantis dürfen wir auf keinen Fall verpassen. Da wird der nächste Rekord attackiert. Soweit können wir, glaube ich, davon ausgehen. Genau, so viel, glaube ich, erstmal zur WM in der Leichtathletik in Tokio. Und wir machen eine Pause und gehen dann zur nächsten Weltmeisterschaft. Was für ein Turnierfolge wir hier vor uns haben.
Zwei Weltmeisterschaften sogar.
Zwei sogar, genau. Volleyball-WM und die Triathlon-WM in Nizza, die aktuell ansteht. Das alles nach einer kurzen Unterbrechung.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder. Wir haben uns so ein bisschen gesammelt, aber natürlich geht der Weltmeisterschaftshype absolut weiter. gleich mit dem Triathlon in Nizza, das letzte Mal für die Herren. Vorher allerdings blicken wir zum Volleyball und zwar auf die Philippinen. Wir hatten letzte Woche schon drüber gesprochen, Benny. Das ist ja, und das ist auch wieder eine Aufgabe von uns und generell auch schön, wenn wir was abseits des Fußballs beleuchten können, die Volleyball-Weltmeisterschaften. Hat keiner auf dem Schirm. Wie sieht es denn da zum Turnierstart für die deutschen Herren aus?
Tja, stand jetzt nicht ganz so gut. Das erste Spiel gegen die Bulgaren wurde deutlich verloren in Sätzen, 0-3. Und jetzt steht man als deutsche Nationalmannschaft schon gewaltig unter Druck. Gegen Chile soll es jetzt besser werden in der zweiten Partie. Und dann geht es in der dritten Partie noch gegen Slowenien. Beide Spiele müssen gewonnen werden. Will man hier das Weiterkommen und die K.O.-Runde noch sichern? Und ja, dass man nicht mal einen Satz gewonnen hat gegen Bulgarien, das kann langfristig dann natürlich nochmal schmerzen. Aber wir drücken da die Daumen, dass es auf jeden Fall besser wird und dass gegen Chile zumindest der Schritt in Richtung Achtelfinale gemacht werden kann.
Das Spiel ist dann am frühen Montag früh und das könnt ihr euch aber auch in der kompletten Woche dann im ZDF-Stream in der Mediathek gerne anschauen, so wie das Turnier auf den Philippinen für die deutschen Herren dann weitergeht. Nicht in der ZDF, sondern in der ARD-Mediathek konntet ihr die Triathlon-WM sehen. Die fand in Nizza statt. Die Damen sind ja im Oktober noch auf Hawaii aktiv. Ab nächstem Jahr dürfen dann beide wieder im Pazifik ran, aber eben jetzt das letzte Mal in Nizza. Und ja, es gab einen Überraschungsweltmeister. Philipp Schmid von der Sportschau hat geschrieben, Kasper Storms ist der neue Ironman-Weltmeister und ihr wisst ja, das ist eine kriminelle Distanz. 3,86 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und hinten drauf ein Marathon, das Ganze in unter 8 Stunden. Der Topfavorit Christian Blumenfeld mit knapp 5 Minuten Rückstand nur auf Platz 3 und man hatte ja überlegt, okay, Patrick Lange, geboren in Bad Wildungen übrigens, aus Nordhessen, wollte seinen vierten WM-Titel, hat er letztes Jahr ganz oben stehen können, hat allerdings am Ende gerade noch so den Sprung in die Top 10 geschafft, aber große Überraschung, positiv, Jonas Schomburg, das erste Mal überhaupt bei der Langdistanz-WM mit dabei, ist Sechster geworden, bester Deutscher, es war ein hartes, ehrliches Rennen, ich bin zufrieden mit meinem sechsten Platz, ich habe es probiert, ich kann mir nichts vorwerfen. Und ich meine, da zu finishen das erste Mal bei der WM, da gehört schon viel dazu. Also Gratulation, auch wenn es dieses Jahr keinen Deutschen auf dem Podest gibt.
Ja, ganz genau, auf jeden Fall. Und wir gehen weiter in den Tennis, denn auch da nach dem letzten Grand Slam des Jahres bei den US Open geht es natürlich trotzdem weiter und zwar mit dem Davis Cup und endlich gibt es da auch mal positive Meldungen aus deutscher Sicht. Die Finalrunde wurde erreicht vom deutschen Team und wieder unter anderem auch von dem Duo Tim Pütz und Kevin Krawitz, die das deutsche Team tatsächlich dann deutlich durch einen makellosen Erfolg über die Japaner in die Finalrunde befördern. Gab diverse Geschichten, über die wir reden können. Einzelerfolge von Struff und Hanfmann und Justin Engel, der sein Debüt im Davis Cup gab. Übrigens, der jüngste Davis Cup-Teilnehmer seit Boris Becker. Gab nie einen jüngeren Stand jetzt. Und allein das ist schon wieder eine Schlagzeile. Auch er gewann übrigens sein Debüt. Also dieser Mann sucht auch gerade wirklich jeden Rekord, den er brechen kann. Und ansonsten gab es aber, David, wie wir jetzt auch gesehen haben, eine kleine Überraschung, denn die US-Amerikaner konnten tatsächlich nicht in die Endrunde einziehen. Zur Wahrheit gehört da natürlich auch dazu, das Team aus Tschechien ist verdammt stark aktuell. Das ist natürlich ein echtes Hammerlos auch gewesen. Zum einen verlor da Francis Tiafoe gegen Jakub Menzik, der ja kürzlich erst sehr, sehr stark bei einem Masters aufgetrumpft hat. Und Jiří Lehecka schlug dann auch noch Taylor Fritz, den Weltranglisten Fünften. Das hätte jetzt wahrscheinlich niemand so richtig vorhergesehen. Aber damit geht der Rekordchampion USA bereits vor der Finalrunde aus dem Turnier.
Genau, die sind auf jeden Fall nicht mit dabei und dann sind wir natürlich gespannt, weil das Tennisjahr ist noch nicht rum. Wir haben letzte Woche über das Ende des letzten Grand Slam Turniers gesprochen. Auch der Labour Cup steht an, direkt schon an diesem Wochenende. Gucken wir mal, was Sascha Zverev da macht, auch wenn er jetzt beim Davis Cup erstmal nicht mit dabei war. Wir sind gespannt und dann geht es weiter mit dem Radsport. Wir geben uns hier heute die Klinke in die Hand mit den Sportarten und müssen sagen, ja, im Tennis ist das letzte Grand Slam Turnier zu Ende gegangen und das mit durchaus guten Schlagzeilen, außer dass Donald Trump im Finale war, aber gut. Und im Radsport muss man sagen, ist ziemlich kritisch, weil der ein oder andere Radsportfan hat gesagt, okay, wir haben nur noch zwei große Rundfahrten, den Giro und die Tour, weil das, was dieses Jahr bei der Vuelta passiert ist, ist einfach unfassbar ärgerlich. Also über die politischen Motive der pro-palästinensischen Demonstration haben wir ausgiebig drüber gesprochen, müssen wir uns an der Stelle auch nicht groß zu äußern. Aber es ist tatsächlich so, dass die Vuelta-Schlussetappe heute von diesen Aktivisten, oder sie musste abgebrochen werden, weil die Aktivisten sich eben ja kurz vor Ziel da reingestellt haben, und es waren unfassbare Bilder am Tag davor. Bei der 20. Etappe, wie Jonas Vingegaard völlig ausgepowert seinen ersten Vuelta-Gesamtsieg einfahren kann. Und jetzt gab es eben nicht mal mehr eine Siegerehrung für den Tour de France-Sieger von 2022 und 2023, der das erste Mal die Vuelta gewinnt. Und zwar mit 1:16 Vorsprung vor dem Portugiesen João Almeida. Da hat sich also nicht viel getan. Gratulation an Tom Pidcock. Der ist ja nicht nur auf dem Straßen-, sondern auch auf dem Mountainbike unter anderem immer ganz gut unterwegs. 3:11 Rückstand. Aber wie gesagt, es gab keine Siegerehrung. Das ist total scheiße. So, Punkt. Der beste Deutsche ist Ben Zwiehoff, am Ende 51. in einem Gesamtklassement, über 2 Stunden Rückstand. Ja, einfach total ärgerlich. Hoffen wir mal, dass sich das nicht einstellt, weil die Protestaktionen, egal welche Motive, haben wir immer mal wieder in den letzten Jahren, aber so derartig wie dieses Jahr bei der Vuelta habe ich es noch nie erlebt.
Ja, das stellt leider den Sport hier in diesem Fall wirklich in den Schatten, und das ist natürlich sehr schade, weil die ganz großen Highlights die Vuelta ist schon ein Riesenhighlight, aber die Tour ist schon vorbei, viele große Highlights sind schon vorbei, und jetzt gegen Ende der Radsaison jetzt noch hier so blöd zu machen, und es warten natürlich auch noch ein paar Highlights, aber die Weltmeisterschaften
zum Beispiel. Afrika, das wird auch ein spannender Punkt. Aber ich meine, da ist auch viel los. Aber ich denke, die Rennen werden davon nicht ganz so beeinträchtigt werden.
Genau, das davon kann man jedenfalls ausgehen. Und ich glaube, damit können wir dann auch den Radsport erstmal hinter uns lassen. Denn wir gehen in den Handball, David. Und da setzen sich so ein paar Tendenzen fort, über die wir schon in der letzten Woche geredet haben. Zum einen Kiel-Magdeburg, wenig überraschend, beide noch ungeschlagen vorne. Magdeburg sogar mit 4 Siegen, Kiel mit 3. Und ansonsten, das Team der Stunde aktuell ist aber Lemgo. Der dritte Sieg in Folge jetzt, nach diesem deutlichen Sieg auch über Wetzlar, 26-21. Wetzlar ja gut gestartet. Jetzt zwar die nächste Niederlage, aber auch noch alles in Ordnung. Die MT lässt wieder federn, diesmal gegen Erlangen, 32-32.
Du guckst Last schon. Last-Minute-Ausgleich überhaupt. Also ich hab die letzten paar Minuten geguckt, es war unfassbar. Also Glück, dass wir da überhaupt noch einen Punkt entführen in der Rotenbachhalle.
Ja, und damit
der erste übrigens.
Der erste, genau. Und jetzt nur ein Sieg, ein Unentschieden für die MT nach 4 Spielen. Damit hat man natürlich jetzt zumindest so ein bisschen Rückstand auf die Führung. Und ansonsten, was siehst du denn hier noch so an diesem Spieltag?
Du hast eben schon angesprochen, dass viele Themen bleiben, und vor allem bleibt ein riesiges Fragezeichen bei den Füchsen Berlin. Ich habe es ja letzte Woche erzählt, in der Champions League, die jetzt diese Woche gestartet ist, da sah es ganz gut aus. Da hat man auswärts in Nantes gewonnen, und Magdeburg übrigens auch erfolgreich gewesen in der Champions League, das kann ich euch ja schon mal sagen. Aber in der Bundesliga ist das weiterhin ein ganz großes Fragezeichen. In Gummersbach verloren mit 5, 29-34 aus Füchse-Sicht. Es bleibt weiter ein bisschen rätselhaft, was da passiert bei der Mannschaft, die ja verantwortet wird von ganz oben von Bob Hanning und ja jetzt nicht mehr von Jaron Siewert und von Stefan Kretschmer. Müssen wir mal beobachten, wie das in den nächsten Tagen weitergeht. Und oben im Kampf um die Tabellenspitze, du hast es angerissen, Lemgo ärgert da ordentlich mit, und ich bin gespannt, wie es dann morgen Abend, jetzt am Montag, zwischen Flensburg und Hannover ausgeht. Und dann auf der anderen Seite, wie sich diese Füchse-Thematik weiterentwickelt. Und Achtung, am Sonntag um 15 Uhr gastiert die MT Melsungen in Berlin. Das Thema kennt Benny ja schon ganz gut. Und ich meine mal so, also Melsungen war jetzt auswärts in Ordnung und die Füchse kriseln ein wenig. Ich bin gespannt, wie das dann läuft.
Oh ja.
In der Champions League übrigens dann auch wieder im Einsatz. Zwischendrin noch ganz kurz. Magdeburg in Barcelona, richtig hart. Und die Füchse zu Hause gegen Aalborg. Also 2 Heimspiele, bei denen man das Ding jetzt irgendwie drehen muss. Zu den eigenen Gunsten.
Ja, so ist es. Also da treffen vielleicht auch zum richtigen Zeitpunkt 2 Teams aufeinander. Auch mit zunächst mal mit den Füchsen und mit der MT. Die beide unbedingt brauchen und bisher noch nicht konnten. Also auch da sind wir natürlich sehr gespannt dabei und schauen darauf, wenn es soweit ist. Wir schauen jetzt aber auch erstmal, bevor wir Gleich schauen wir auf die nächsten Themen, zum Beispiel nämlich Eishockey. Da ging nämlich jetzt die Saison wieder los und auch da kann ich jetzt schon ankündigen, es gab einige echte Kracher und Aufholjagden. Auch der Wintersport lässt uns noch nicht los. Im Darts gibt es ein paar Schlagzeilen. Der Snooker steht mit dem British Open wieder in den Startlöchern und das alles im nächsten Tag. Bis gleich.
Erst ein Boxchampion, dann ein Mörder. Zum Schluss ein Sterbender. Esteban de Jesus, gefeiert in Puerto Rico, gefallen durch Drogen, im Gefängnis infiziert mit HIV, von der Gesellschaft verstoßen. Doch am Ende gab es eine letzte Umarmung, ausgerechnet von seinem größten Rivalen. Das alles gibt's in der neuen Ausgabe von Tatort Sport, jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder zunächst mit dem Start in die DEL. Die Eishockey-Liga ist wieder gestartet und wir haben jetzt quasi an diesem Wochenende schon die ersten beiden Spieltage gesehen. Nach dem Eröffnungsspiel am Dienstag, das die Berliner gegen Dresden mit 6:2 gewonnen haben, gab es am Freitag eben ja die anderen Spiele des ersten Spieltags und eine riesige Klatsche. Totale Peinlichkeit, haben die Vereinsverantwortlichen gesagt, für die Löwen Frankfurt. 1:9 gegen die Grizzlies Wolfsburg verloren. Man lag schon nach dem ersten Teil des Spiels mit 0:3 hinten. Es war ein Abend zum absoluten Vergessen. Und jetzt eben gerade heute Abend ist auch das zweite Spiel in die Hose gegangen. Nicht ganz so deutlich, aber mit einer Niederlage in Straubing. 1:2 jetzt auch nicht das Rosige. Mal gucken, ob es da schon frühe Konsequenzen gibt. Was ist dir in der DEL schon aufgefallen? Aufholjagden hast du schon angesprochen.
Ja, ganz genau. Also es stand natürlich auch direkt ein paar Kracher-Matches an. Lass es die Kölner Haie zum Beispiel gegen Berlin gewesen sein. Die Haie führen 3:0 und gehen am Ende mit 3:7 in Berlin baden. Also eine unfassbare...
Völlig Wahnsinn.
Also ja. solche Sachen gibt es auch nur im Eishockey. Das kann ich wirklich mit fester Überzeugung sagen. Aber es war längst nicht die einzige Aufholjagd, weil auch die Penguins aus Bremerhaven, da sah es richtig, richtig gut aus. Für München zunächst. 0:2 führen die Münchner gegen Bremerhaven und Bremerhaven dreht das Spiel und gewinnt am Ende 4:3 gegen den leichten Favoriten aus München, kann man glaube ich sagen. Es ist wirklich Hammer. Also da geht es direkt so los, wie man sich es glaube ich wünscht im Eishockey. Sonst vielleicht noch, ja, Wolfsburg, Berlin, Mannheim und Bremerhaven aktuell nach zwei Spielen die Teams, die noch ungeschlagen sind, beziehungsweise nur Spiele gewonnen haben. Ja, und sonst können wir uns ja auch bald wieder auf die DL2 freuen, wo dann auch wieder die Kassel Huskies reinstarten, wo auch sonst, ne?
Ja, mit dem Aufstieg klappt es ja immer nicht so ganz. In Bietigheim sind die Kasseler gefordert, Bad Nauheim startet auch rein, die Mittelhessen empfangen zu Hause Freiburg. Und Benny ist offensichtlich so nah vor einem Magenta-Sport-Abo wie noch nie, aber vielleicht gibt es auch im Fernsehpreis den Magenta-Sport für die DL-Berichterstattung bekommen hat. Also auch Gratulation dahin übrigens. Ja, genau. Das sind also die ersten beiden DL-Spieltage gewesen von, und das ist ja mal die andere Nachricht, die das mit sich bringt, 52. Also es wird uns noch ein paar Wochen weiter begleiten. Dann kommen wir vom Eishockey, bleiben eigentlich schon im Kalten unterwegs und sprechen im Wintersport ganz kurz über ein Karriereende, das angekündigt worden ist. Mhm. Der fünfmalige Bob-Weltmeister, schreibt die Sportschau, Johannes Lochner will seine Karriere nach den Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina beenden. Nach Olympia ist definitiv Schluss, hat der BR24 Sport gesagt. Und auch wenn wir nicht an der Bobbahn vor Ort sind, die ja mit teuer Geld da aus dem Wald geschlagen worden ist, werden wir zumindest dann irgendwie ganz nah spüren, diesen olympischen Geist, der dann noch einmal um Johannes Lochners Nase weht im Eiskanal. Da verlässt ein Großer den Zirkus. Aber da werden wir dann ausgiebig drüber sprechen.
Ja, und geht ein Johannes Lochner eigentlich überhaupt ohne Francesco Friedrich oder andersrum?
Ja, gucken wir mal, wer da jetzt die Nase vorn hat am Ende. Wir sind gespannt. Er hat selber auch gesagt, und das finde ich ist nur noch ein ganz schöner Punkt, ich hätte mir natürlich gewünscht, dass mein letztes Rennen am Königssee ist, aber die Bahn wird leider nicht fertig. Das heißt für mich, dass mein letzter Lauf bei Olympia im Viererbob sein wird. Ich freue mich drauf, hat er gesagt. Und dann hat er auch gesagt, wir können um Gold kämpfen, wenn wir oben am Start alles reinlegen, gescheit runterfahren und eine saubere Fahrt hinlegen. Ich finde, damit hat er den Sport
das
ganz gut.
Da hat er recht mit. Ja.
Ja. Und ansonsten können wir euch sagen, im Skispringen ist gerade Sommer-Grand Prix an diesem Wochenende gewesen in Rüschenhof, unter anderem mit Comebacker Mackenzie Boyd-Klaus aus Kanada. Geil. Auch Renny Kaido, unserer Japaner, gar nicht mal so schlecht drauf, den ein oder anderen Podestplatz eingesammelt, habe ich gesehen. Müssen wir jetzt aber nicht en Detail durchklamüsern. Die Deutschen waren nicht dabei, das hat nicht in den Terminkalender reingepasst, unter anderem, weil in den letzten Tagen schon auf den Olympiaschanzen getestet worden ist. Benni, und die sehen wir ja bald. Wir im Februar mit unseren eigenen Augen und die Fernsehwelt am Wochenende, denn da wird die Generalprobe gefeiert.
Ja, ganz genau. Können wir uns darauf freuen, wenn wie so die Umstände sind und es wird ohne Norweger. Ohne Norweger wiederum.
Die besagten Norweger.
Norweger, der eine hat ja mittlerweile seine Karriere beendet, der andere darf nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Also Vorfang und Lindvik nicht dabei, Robert Johansson sowieso nicht, Benni. Ja, dieser Manipulationsskandal, auf den müssen wir uns jetzt, glaube ich, nicht auch noch fixieren. Ich würde sagen, in all diesem Rush-Hype, den wir hier heute Abend durchleben, mach doch einfach mal weiter mit irgendwas, was nicht auf Skischanzen oder in Bobbahnen stattfindet. Warum eigentlich nicht? Mal Darts da probieren.
Einfach auch mal wieder die Show spielen lassen, ne? Warum eigentlich nicht? Das fehlt vielleicht noch, aber wir gehen erstmal ganz klassisch ans Board und das zwar sogar auf dem Floor ganz klassisch. Davon nehme ich unter der Woche wieder zwei Players Championships an und eins konnte mal wieder Gavin Price gewinnen, der aktuell wirklich gut in Form ist. Das zweite wiederum, aber Joe Cullen, tatsächlich ein wichtiger Titel zum Anfang des Jahres. Ich glaube, das allererste Turnier des Jahres auf der Players Championship Tour gewonnen, danach komplett untergegangen, jetzt sich aber zurückgemeldet, pünktlich übrigens, weil das Preisgeld auch für ihn sehr wichtig war, um überhaupt zum Grand Prix zu kommen. Das heißt, Joe Cullen wird jetzt sicher dabei sein. Und am Tag des Triumphes von Joe Cullen durfte ein gewisser Mann aus München namens Michael Unterbuchner mal wieder nachrücken, weil er auf der Challenge Tour ja gute Ergebnisse einfahren konnte. Und der hat mal so richtig geballert. Da ging es bis ins Viertelfinale auf der Pro Tour. Bester Deutscher in diesen beiden Tagen, Michael Unterbuchner mit einem Viertelfinale am Start. Das war richtig stark. Konnte unter anderem Michael Smith schlagen. Das war verdammt stark. Da war auch mal ein 100er Average dabei. Also der T-Rex, der kann immer noch richtig, richtig gut performen. Ansonsten Schindler und Grillig im Achtelfinale gewesen. Also auch da aus deutscher Sicht wieder gute Ergebnisse dabei. Zudem fanden dann auch zwei European Tour Qualifier statt, wo sich Nico Springer und Lukas Wenig am Ende zumindest für Basel qualifizieren konnten. Und jetzt am Wochenende findet gerade ja, beziehungsweise das Turnier ist jetzt vorbei, wenn ich mich nicht irre, genau. denn Michael van Gerwen kann sich jetzt den Titel der World Series of Darts Finals sichern, gewinnt im Finale 11-7 gegen Luke Littler und was eine Machtdemonstration im Viertelfinale schon. Luke Humphries mit einem 106er Average geschlagen, jetzt mit einem 98er Schnitt Luke Littler mit 11-7 im Finale geschlagen, im Halbfinale Josh Rock geschlagen, der ihn ja und wiederum...
Davor Johnny Clayton, ne?
Davor Johnny Clayton, genau, aber auch Josh Rock im Halbfinale, wichtiger Mann, weil Rock ihn wirklich mehrfach bei großen Turnieren in diesem Jahr schon rausgenommen hat. Es ist kein Ranking-Titel, aber zumindest mal wieder überhaupt ein Titel für Michael van Gerwen, der, glaube ich, vielleicht auch noch ein paar Kräfte freisetzen wird vor dem Grand Prix, vor dem Grand Slam auf Darts, vor den Players Championship Finals, die ja noch anstehen. Wir haben ja noch ein paar Highlights, bevor es dann wieder in Ellipelli geht.
So, und jetzt hast du natürlich die wichtigste News vergessen oder ich blamiere mich gerade, weil ich etwas falsch verstanden habe.
Ach so.
Paul Lim hat sich qualifiziert, ja. Oder nicht?
Richtig, er hat seinen eigenen Altersrekord mal wieder gebrochen und die 70 Jahre auf 71 Jahre hochgeschraubt, hat sich über die Asian Tour mal wieder für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Als Nummer 5 der Asian Tour Order of Merit wieder reingesneakt, der Mann. Wie gesagt, 71 Jahre, die nächste Weltmeisterschaft. Ich glaube, seine erste Weltmeisterschaft war 1990, wenn ich mich nicht irre.
Fast doppelt so alt wie Noriaki Kasai, sagen manche.
Sagen manche. Es ist unfassbar. Der Mann spielt auch immer noch hervorragende Darts. Also der wird auch wieder seinen Gegner ärgern können. Vielleicht gibt es ja mal wieder einen Sieg. Wir werden sehen.
Ja, das wäre großartig. Was Board, Tisch? Tisch hast du jetzt noch nicht abgegolten. Ich habe mich so auf Paul Lim fokussiert. Snooker hast du ja noch nichts erzählt, oder?
Genau, der Tisch, der fehlt noch. Genau, British Open stehen an. Von den drei deutschsprachigen Spielern am Ende wieder nur der Schweizer Alexander Ursenbacher tatsächlich in Runde 2. Da ist er dann aber 2-4 gegen Ben Wall-Ulsten ausgeschieden. Und Florian Nüssle und Umut Dikme beide im Decider erst 3-4 in Runde 1 ausgeschieden. Sie gewinnen immer mal wieder ein paar Frames, kämpfen sich immer stückweise ran. Aber für den Sieg reicht es bisher noch nicht. Wir halten euch auch da auf dem Laufenden.
und weil es in Screentime-Sport leider nicht mehr reingepasst hat, weil die News dafür zu spät kam. Wenn ich es richtig verstanden habe, hat Discovery / Eurosport die Snooker-Rechte bis 2031 verlängert, also auch ohne Rolf Kalb ist das Home of Snooker, wenn ihr so wollt. Genau, dann Motorsport, die Formel 1 geht weiter am Wochenende jetzt in Baku, das heißt jetzt an diesem Wochenende haben wir kein Formel 1 Rennen gehabt, deswegen können wir auch über kein Rennwochenende sprechen. Und bevor wir gleich über den Fußball sprechen, Benny, noch was aus dem Football. Wir müssen jetzt nicht das ganze NFL-Wochenende, glaube ich, auseinanderklamüsern, weil auch die meisten Spiele gerade erst angefangen haben, gefühlt jetzt nach dem Basketball-EM-Finale. Aber die ELF implodiert, wenn man das mal so formulieren kann. Frankfurt Galaxy hat zurückgezogen, 10 weitere Clubs haben das eigene Abtrünnigwerden offiziell gemacht und die European Football Alliance gegründet, die EFA, ehrlicherweise. Klar, die ELF jetzt, glaube ich, nicht der allergrößte Erfolg gewesen. Man sagt aber, wir machen weiter. Es gibt 11 Franchises, die einen gültigen Vertrag haben, so die Liga. Es ist aber natürlich trotzdem irgendwie weiterhin ein schwieriges Unterfangen, diesen Sport auf oberster Ebene in Europa zu implementieren.
Ja, wir hatten ja auch darüber berichtet, wie Coach Izuma am Ende gesagt hat, er macht das Ganze nicht mehr mit, hat sich aus dem Vorstand rausgezogen und jetzt implodiert das Ganze tatsächlich komplett von innen. Das ist natürlich für die Sportart hier in Europa Gift, gerade wenn man sieht, was für eine Beliebtheit diese Sportart ja auch frönt, wenn jetzt die NFL nach Deutschland oder nach London kommt, da fiebert ja der ganze, oder jetzt Madrid kommt noch hinzu, da fiebert ja der ganze Kontinent darauf hin. Es gibt so viele Millionen Football-Fans in Europa und dass es da nicht auf die Reihe gekriegt wird, eine europäische Top-Liga zu starten, das tut sehr, sehr weh.
Wir sind gespannt, wie das EFA-Produkt jetzt weitergeht. Neben den angesprochenen Frankfurtern ist es jetzt Düsseldorf, Paris, Madrid, Wien, Tirol, Wroclaw, Prag, Nordic Storm, Stuttgart und Berlin, also eigentlich auch schon die ganz großen Namen, die wir auch aus der ELF kennen. Wir sind gespannt, ob das Nachfolgeprodukt quasi besser funktioniert. So, Benny, dann haben wir, glaube ich, einmal alles durchgejuckelt. Weltmeisterschaften angefangen, über die anderen Sportarten, die wir sonst immer gerne uns anschauen auch. Und dann fehlt natürlich nur noch der Fußball. Wir hatten unter anderem ja nach der Länderspielpause den Restart der Fußball-Bundesliga und unsere beiden Vereine haben natürlich auch gespielt. Schalke und Arminia, wie, das hört ihr gleich. Und dann blicken wir natürlich auch voraus, was da passiert am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Die ersten Champions-League-Spiele in der Liga-Phase der Saison 25-26. Wer gegen wen, das hört ihr gleich. Und jetzt viel Spaß beim Fußball.
Bis gleich.
Da sind wir wieder zurück nach der Unterbrechung und melden uns wieder mit dem Fußball. Zu Beginn der Episode hast du gesagt, die Champions League geht diese Woche endlich wieder los. Aber vorher, Benni, müssen wir natürlich nochmal drüber sprechen, was an diesem Wochenende im Fußball so los war. Ich würde sagen, wir räumen das Feld wieder von hinten auf. Erstaunlich in Liga 3 ist, wenn wir uns gleich mal von unten nach oben durchbewegen, Aufsteiger Duisburg rasiert weiter in der Drittklassigkeit. Das ist komplett Wahnsinn. David Müller, nächstes Jahr Zweitliga-Reporter, unser Kollege.
Ja, wollen wir erstmal abwarten, aber auf jeden Fall sieht es da verdammt vielversprechend aus. Ich meine, 3-1 jetzt gegen Wien Wiesbaden, auch ein Team, was man nie unterschätzen darf, was die dritte Liga angeht. Dabei ein Doppelpack direkt in 2 Minuten in der ersten Halbzeit geschossen. Hut ab, dass die da so starten. Irgendwie setzt sich ja dieser Trend fort, ne? Dass es manchmal oder sehr häufig sehr schnell geht, von der vierten Liga in die zweite durchgereicht zu werden.
Ja, auf der anderen Seite muss man auch sagen, gestandene Zweitligamannschaften in unseren Köpfen, ich sag mal Ingolstadt, Aue, Aachen kann man ja jetzt vielleicht auch mit einklammern, wobei die dann auch quasi noch neu in der dritten Liga sind und vor allem Absteiger Regensburg, Absteiger Ulm, die stehen alle, sagen wir mal, schlechter als Position 13, also die dritte Liga spielt weiterhin verrückt und vorne, ja, Hoffenheim 2 als Aufsteiger gut reingestartet, die wollen wir natürlich sowieso nicht oben haben, aber es wird auch schwierig und Duisburg, sind wir einfach gespannt, wie es da weitergeht, Benny. Dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Liga. Da haben wir aufgeschrieben, Arminia liefert, Schalke nicht. Du darfst dir gerne erst deinen S04-Frust von der Seele reden nach der Heimniederlage gegen Kiel, bevor wir dann über alles andere Schwarz-Weiß-Blaue in dieser Liga sprechen. Und das sind ja die Mannschaften, die am Ende die Schlagzeilen schreiben.
Ganz genau. So, auch so viel Frust ist es gar nicht. Am Ende war es vielleicht auch einfach ein Realitätsspiel gegen Kiel. Zwei Mannschaften, die sich nicht viel gegenseitig gegeben haben. Am Ende ist es eben ein frühes Tor von Bernhardsson, das die Partie entscheidet. Deswegen 1-0, harmlose Schalke, offensiv, defensiv standen beide Teams gut. Deswegen würde ich diese 0-1-Niederlage jetzt nicht sonderlich hochhängen. Ich meine, vielleicht hilft das auch gerade mal ganz gut, um die Realität besser einschätzen zu können, dass das Ziel auch nicht Aufstieg war. Ansonsten, ja, du hast schon gesagt, Bielefeld schlägt Magdeburg. Du hast noch letzte Woche 1-1 getippt, aber der Aufwärtstrend geht auf jeden Fall so weiter. Gerade Grodowski wieder mit einem hervorragenden Spiel hat die Partie ja mit entschieden. Ja, und sonst, David, wackelt der Trainerstuhl bei
Magdeburg
Dieter.
Magdeburg hätte aber auch ein Tor schießen können, so ist es nicht. Aber ja, Hecking wackelt, das stimmt.
Hecking wackelt, verliert am Freitag mit seinem VfL Bochum 0-1 in Paderborn. Auch da setzt sich ein Trend fort, der ja, Erstligatrainer, mit dem man in die zweite Liga geht, oftmals nicht der richtige Mann offensichtlich, was jetzt hier jedenfalls in der zweiten Liga die Saison angeht. Und sonst, ja, Klose wackelt ebenfalls weiter. 1-2 mit seinen Nürnbergern auch in Karlsruhe verloren. Steht damit immer noch nur bei einem Punkt in 5 Spielen.
Ja, das ist auf jeden Fall die Krise der zweiten Liga zu Beginn dieser Saison, die auch irgendwie erstmal kein Ende zu finden scheint. Ich habe da tatsächlich langsam ein bisschen arge Bauchschmerzen, weil wir eben auch lange drüber gesprochen haben bereits, Benny, dass wir dem ja eigentlich eine erfolgreiche Trainerkarriere wünschen, aber irgendwie bei allen Stationen, bei denen er bisher war, hat es nicht so recht funktioniert. Was war sonst noch so los? Ich war in Darmstadt vor Ort, diesmal kein 0-0, aber fast weniger Chancen als beim Spiel gegen die Hertha. Grüße gehen raus an Matej Maklica, eingewechselt, gefühlt mit dem ersten Ballkontakt in der 86. dann den Freistoß reingezimmert. Und damit bleibt Eintracht Braunschweig sage und schreibe seit 1989 im Frühjahr vor dem Mauerfall am Böllenfalltor ohne Dreier. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz besondere Schlagzeile. Ja, sonst ein Neuling mit Bielefeld auf Platz 3, ein Absteiger mit Bochum auf Platz 16 und ganz vorne Hannover 96, bisher ungeschlagen. Und dann kommen ausgerechnet die Kriseln der Hertha. Wann habe ich das letzte Mal Zweitliga-Topspiel ohne Arminia in voller Länge geguckt? Ich kann es dir nicht sagen, aber am Samstagabend war es soweit. Hannover gegen Hertha, ich verstehe nicht, wie Hannover kein Tor machen kann und die Hertha 3. Das ist am Ende genau wie Gladbach-Bremen, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen.
Ja, verkehrte Welt. Plötzlich, alle Offensivkräfte durften einmal. Kownacki, der neue Stürmer, Schuler trifft am Ende noch und Winkler. Kownacki insbesondere eigentlich am Ende in der Matchwinner mit einem Tor in einer Vorlage. Das war die Hertha-Offensiv, die wir so in dieser Saison noch nicht sehen durften. Und Hannover, es war ein anderes Hannover. Ich meine, sogar in der Heimspielstätte. Wir haben das Feuerwerk gesehen, was Hannover zwar nicht auf dem Platz, aber zumindest Wahnsinn. Auf der Tribüne abgeliefert hat. Ne? Was war denn da los? Die ganze Kurve hat gebrannt. Aber am Ende auf dem Platz, Wahnsinn, hätte ich nicht erwartet. Hertha meldet sich mit einem kleinen Ausrufezeichen zurück. Trotzdem muss man sagen, es ist erst der erste Saisonsieg. 5 Spiele, 5 Punkte. Immer noch im unteren Drittel, da muss immer noch viel passieren für die Hertha. Aber also, das war auf jeden Fall ein Spiel, was man so nicht erwartet hätte.
Auf jeden Fall richtig wichtig. Am Sonntag gab es dann eben noch ein 2-2 zwischen Elversberg und Dresden. Das war eine richtig gute Partie. Dann gab es einen herben Rückschlag ganz früh für Greuther Fürth. In der ersten Minute schon in Unterzahl geraten und dann ja von Kaiserslautern überrannt worden. Am Ende ein 3-0 Auswärtserfolg für die Mannschaft von Thorsten Lieberknecht, die jetzt auf Platz 6 an Schalke vorbeiklettert. Und Düsseldorf gewinnt, und das ist ja auch schon fast eine Überraschung, weil die sind ja auch genauso kriselnd reingestartet. Also die Rot-Weißen, bei denen läuft es noch nicht ganz so rund zum Saisonstart. Auswärtserfolg bei Preußen Münster, die aber ja durchaus noch im Tabellenmittelfeld wiederfinden. Ja, das also zur zweiten Liga. Nächste Woche Topspiel Nürnberg gegen Bochum ist dann der absolute Krisengipfel. Wir sind sehr, sehr gespannt. Samstag 20:30 Uhr. Arminia empfängt Fürth und Schalke ist in Magdeburg zu Gast. Da sind wir nochmal gespannt. Und dann kommen wir mal in die Bundesliga, Benny, würde ich sagen. Ein turbulenter Spieltag mit der ersten Saisonniederlage für Eintracht Frankfurt am Freitagabend. 1-3 in, muss man so sagen, doppelter Überzahl gegen Leverkusen verloren. Grimaldo, was für ein Zauberkünstler.
Ja, also die Freistöße eines Grimaldo, wirklich eine unfassbare Geschichte. Also Hjumland, Debüt wird auf jeden Fall gefeiert. Also guck mal, kurz wieder der neue Trainereffekt auf jeden Fall zu sehen. Was es langfristig bedeutet, muss man natürlich nochmal abwarten. Aber das war nochmal auf jeden Fall eine andere Mannschaft der Leverkusener, die wir da auf dem Platz gesehen haben. Dennoch, da muss man auch dazu sagen, es waren am Ende Standardsituationen wie die von Grimaldo eben insbesondere. Frankfurt, ich glaube, doppelte Unterzahl zwischenzeitlich ja sogar. Einmal Gelb-Rot jetzt hier auch wegen Andrich hat ja
Genau, genau, das war ja schon geführt in der ersten Halbzeit abzusehen, ja, dass da hinten noch eine zweite hinten drauf kommt.
Richtig.
Ja, und am Ende ist es unglücklich, dass das jetzt am Ende doppelte Überzahl war, das fällt am Ende nicht ins Gewicht, die Frankfurter haben nicht wirklich ins Spiel gefunden. Was sagen wir kurzum, einfach würde ich sagen, Leverkusen gute Generalprobe für den Auswärtsauftritt in Kopenhagen in der Champions League und die Eintracht, ja gut, muss gegen Galatasaray ein Mehr-Wille-Gesicht auf jeden Fall zeigen bei der türkischen Armada, die da in den Deutschen Bankpark geflutet kommt. Dann Samstagnachmittag, Freiburg gewinnt das Bavü-Duell 3:1 gegen Stuttgart. Mainz unterliegt Leipzig zu Hause mit 0:1. Das ist ja auf dem Papier eigentlich fast schon das logische Ergebnis. Die 0-5er werden, glaube ich, die Conference League bitter bezahlen müssen in der Liga. Und Leipzig unterdessen macht ja das, was wir alle erwartet haben. Wenn sie nicht international spielen, dann müssen sie ja in der Liga punkten.
Das müssen sie und das haben sie mehr oder weniger ja bisher gemacht. Zwei Siege aus 3 Spielen, das ist in Ordnung. Für Mainz, ja, bedeutend schwacher Saisonstart, nur 1 Punkt aus 3 Spielen. Und für Freiburg, das hat man Julian Schuster richtig angesehen, was da von seinem Herzen gefallen ist mit diesem Sieg bei dem 3:1 gegen den VfB Stuttgart. Die ersten 3 Punkte jetzt hier auch für die Freiburger, die bedeutend schlecht in die Saison gestartet sind. Schuster meldet sich nach seiner sensationellen Saison auf der Trainerposition in der vergangenen Saison jetzt auch mit einem Erfolgserlebnis zurück. Das freut mich auch für ihn sehr. Ansonsten haben wir dieses irre 3:3 gesehen zwischen Wolfsburg und Köln. Köln weiterhin richtig stark dabei. 90 plus 14, bis dann tatsächlich Kaminski für Köln noch den Punkt rettet. Dabei auch in der 9. Minute der Nachspielzeit ja schon der es sah so aus, als wäre es der Siegestreffer von Maximilian Arnold für Wolfsburg. Also was für eine irre Partie ging da hinten raus noch zu Ende. Ja, und Kaminski übrigens lustigerweise auch noch eine Wolfsburg-Leihgabe, die am Ende diese Punkte hier den Wolfsburgern klaut. Also lustige Sache, verkehrte Welt. Aber beide Teams, ich glaube, das kann man durchaus sagen, mit einem guten Saisonstart. Köln als Neuling in der Bundesliga mit 7 Punkten aus 3 Spielen. Wolfsburg immer noch ungeschlagen, da kann man nichts sagen.
Ja, wir sprechen ja auch immer gerne über unsere Kicktipp-Ergebnisse beziehungsweise unsere Wochenendsieger am Anfang einer jeden Folge. Und ich sag mal so, wenn ich in der 90 plus 9. bejubel, dass mein Ergebnis so eintrifft, wie ich es erhofft habe, nämlich das 3:2, habe ich besonders laut gejubelt. Aber das dann in 90 plus 14 bei den Last-Minute-Kölnern. Grüße gehen raus an Regensburg im Pokal. Natürlich wieder einer reinfällt. Naja gut, das kommt dann eben mal so. Ja, was haben wir sonst noch? Hoffenheim ist, glaube ich, besser, als wir alle gedacht haben. Ein 4:2 Auswärtserfolg in der alten Försterei bei Union Berlin. Und Dortmund macht das, was sie eigentlich mal tun sollten, nämlich einfach mal so einen Auswärtssieg als Favorit landen. Und das Ganze tun sie in Heidenheim, die weiterhin ohne Punkt dastehen. Und ich glaube, das wird ja wie erwartet eine sehr, sehr schwere Saison. Und da würde ich sagen, nehmen wir den HSV gleich mit rein. Die unterliegen im Topspiel, ich sag mal, nur 0:5 in München. Also die beiden, die werden es schwer haben.
Ja, also beim HSV gegen die Bayern kennen wir ja fast nichts anderes. Und dafür, dass es nach 29 Minuten durch den Treffer von Diaz ja 4:0 stand, hat man schon irgendwie wieder das 8:0 Trapsen gehört, was wir ja schon kennen gegen die Bayern für den HSV. Am Ende in Anführungszeichen deswegen auch vielleicht, weil du nur gesagt hast, nur 5:0. Dennoch ist das natürlich eine ordentliche Packung und zeigt auch nochmal, naja, womit man rechnen muss als der HSV in dieser Saison. 2 knappe Spiele bisher, zuvor 1 verloren, 1 unentschieden gespielt, jetzt eben mal auf den Boden der Tatsachen zurückgefunden. Dennoch, gegen Bayern war nichts zu holen. Nächste Woche wird wieder angegriffen. Sonst dann vielleicht noch den Sonntag St. Pauli, erfolgreich, 2:1 gegen Augsburg am Millerntor. Und ja, was soll man noch zu den Fohlen sagen? Ich glaube, sie warten ja immer noch auf das
kein
erste Tor. Noch kein Tor geschossen nach 3 Spielen. Und dann, also im eigenen Stadion lässt man sich von Werder Bremen 4:0 abschießen. Da kann der Mbangula so gut sein, wie er will. An 3 Toren beteiligt der Mann, der neue Stürmer. Das darf einer Mannschaft wie Borussia Mönchengladbach nicht passieren.
Es ist der höchste Auswärtserfolg von Bremen seit mehreren Jahren in der Bundesliga. Borussia Mönchengladbach ist die spielbestimmte Mannschaft gewesen in dieser Partie, hat viele zahlreiche Chancen gehabt und die Frage ist wirklich, wie schafft man es, so viele Chancen zu vergeigen? Ja, Robin Hack ist jetzt vielleicht nicht das Kopfballungeheuer. Tabakovic kann auch bessere Kopfbälle machen, als aus, sagen wir mal, 7 Metern gefühlt 3-mal links neben den Kasten zu köpfen. Es sind total umtriebige Leute dabei, natürlich. Reitz, der neue Reiner hat super auch gespielt. Und auf der anderen Seite, ja, Onora schmeißt Flanken noch und nöcher in deinen Strafraum. Also es ist ja nie das Potenzial, was denen fehlt. Es ist einfach nur die Durchschlagskraft. Aber dieses Nur schlägt sich eben dann eben auch auf der Tribüne nieder in der 70. Ich habe das Spiel getickert, sind die ganzen Leute rausgegangen. Es war hinten raus wirklich unerträglich. Die Fans sind allerdings noch nicht in Pfeiflaune, sondern haben das eher so ein bisschen ruhiger gehalten, zumindest die, die hinterm Tor stehen. Und auf Bremer Seite muss man sagen, es ist auch einfach jetzt ein offensives Statement, was die da machen. Klar, hinten kann das natürlich ein bisschen wackelig sein, das haben wir ja auch schon häufiger gesehen, 3-3 gegen Leverkusen. Das erste Mal überhaupt ja, dass Werder Bremen mit einer Führung in die Halbzeit gegangen ist. Und hinten raus, ich sag mal, wenn es 3-0 steht, wechselst du halt mal Boniface ein. So, und ich glaube, der kann auch noch ordentlich Spaß machen. Dieses Jahr hat auch jetzt gleich ein Tor aufgelegt, das vierte. Also, ja, Bremen vielleicht eine kleine Hoffnungsstimme, auch wenn ich es jetzt noch nicht so hochhängen will. Und in Gladbach, ich gebe die Hoffnung noch nicht auf, aber ich glaube, mit dem Personal auf der Trainerbank, da muss man die Hoffnung vielleicht doch irgendwann aufgeben.
Ja, mit also Seoane hat auf jeden Fall, das muss man wirklich sagen, er hat die Zeit bekommen, bisher eine Mannschaft aufzubauen, aber offensichtlich trägt das keine Früchte. Und irgendwann muss man da tatsächlich auseinandergehen. Aktuell sieht es danach aus, als würde es in die Richtung gehen, aber auch da werden wir natürlich genau hinschauen, wenn es soweit ist.
Naja, und das Programm bis zum nächsten Pokalspiel ist halt heftig, ne? Leverkusen, ja. Frankfurt, Freiburg, Union, Bayern und dann kommt das Pokalspiel zu Hause gegen Karlsruhe. Und wir erinnern uns, Gladbach zu Hause Pokal geht auch nicht immer gut. Yes. Wolfsburg war es, glaube ich, ne?
Genau, Wolfsburg. Also gerade weil du eben auch noch die Offensive aufgezählt hast, von einem Kleindienst über Honorar, über Reyna, also dass diese Mannschaft noch kein Tor gemacht hat, ist wirklich
unfassbar. Wenn Kleindienst wieder da ist, ja, gucken wir
genau,
mal.
Genau, richtig.
Hoffentlich dauert es nicht so lange.
Absolut.
Ja, dann sind wir gespannt, wie die Bundesliga dann weiterläuft. Gladbach, ich hatte es erwähnt, dann am Sonntag in Leverkusen zu Gast. Topspiel ist Leipzig gegen Köln. Die Bayern sind am Samstagnachmittag in Hoffenheim im Einsatz und Dortmund spielt Sonntagabend 19:30 gegen Wolfsburg. Das erste Mal dieser Slot. Der Spieltag wird eröffnet von Stuttgart gegen St. Pauli. Und warum? Weil die Champions League wieder losgeht. Endlich wieder Königsklasse, Benni. Wie groß ist deine Vorfreude? Und ich sag mal so, die Vorfreude, egal wie groß sie ist, du wirst es aushalten müssen. 3 Abende Königsklasse, das gibt's nur in dieser Woche.
Ja, ich freue mich sehr. Also Frankfurt Gala, gerade weil ich Gala gar nicht einschätzen kann bei der Truppe, die da zusammengekauft haben. Bayern Chelsea, ein altes Champions League Finale. Also erwarten schon auch aus deutscher Sicht ein paar packende Spiele auf uns oder eben Juve Dortmund. Da können wir uns auf jeden Fall auf einige Top Matches schon direkt am Anfang freuen und ja, die Freude ist auf jeden Fall da. Gerade was die Eintracht angeht, bin ich natürlich sehr gespannt.
Ja, ich habe ein bisschen Angst, aber ich hoffe, ich komme da lebend aus dem Kessel wieder raus. Parallel spielt dann übrigens Nick Woltemade mit Newcastle United zu Hause gegen den FC Barcelona von Hansi Flick. Nick Woltemade jetzt am Wochenende schon getroffen. Also da hat es auf jeden Fall besser funktioniert als in den Länderspielen. Da scheint er doch ganz gut angekommen zu sein. Generell vielleicht ein kurzer Blick nach England. Arsenal gewinnt. Chelsea nur 2-2 in Brentford zum Thema Bayern-Generalprobe. Liverpool mit einem knappen Auswärtserfolg 1-0 in Burnley und City gewinnt das Stadtduell klar gegen United mit 3-0. Übrigens, Galatasaray gewinnt auch das Generalprobenspiel auswärts mit 2-0. Also da sind wir mal gespannt, wie das läuft. Und falls das nichts für euch ist da draußen, dann kann ich euch solche Schmankerl ans Herz legen wie Dienstag 19 Uhr. Englische Woche in Liga 3, Viktoria Köln gegen Hoffenheim 2. Gott sei Dank muss ich mir sowas nicht mehr angucken.
Ja,
letztes Jahr dann so neben Champions League, da kam man halt nicht drum rum. Oder Derby, Waldhof Mannheim gegen Stuttgart 2. Waldhof Mannheim übrigens in der Länderspielpause 5-5 gegen Darmstadt 98 im Testspiel gespielt.
Andererseits unter der Woche auch seinem Verein statt Champions League gucken, macht ja auch Spaß. Aber ich glaube, spielerisch haben wir da an Bayern-Chelsea wahrscheinlich ein bisschen mehr Freude.
Davon ist auszugehen. Ja, und ich würde sagen, dann gucken wir uns das Ganze doch an. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gibt es Champions League. Parallel dazu könnt ihr natürlich dann nachts direkt weitergucken, denn die Leichtathletik-Weltmeisterschaft läuft ja noch bis Sonntag. Und dann gibt es eben noch viele weitere Ereignisse, die uns euphorisch oben halten, die auch nicht zwingend Fußball heißen müssen, bevor es dann mit dem Wintersport wieder losgeht. Also vielen Dank, Benni.
Ja, ich freue mich. Bis nächste Woche.
Und vielen Dank euch fürs Zuhören. Genau, wir hören uns. Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.